my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Fokus Südwest, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Miro Ruff. Die Themenübersicht. Gibt es wegen der geplanten Vorratsdatenspeicherung in der Landeskoalition Spannungen? Ein Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Alexander Salomon von den Grünen. Und 20 Jahre freie Radios in Baden-Württemberg. Ein Interview mit Joachim Stein, einer der Sprecher der AFF, dem Interessensverband der freien Radios in Baden-Württemberg, über die Bedeutung und Entwicklung der freien Radios. Doch zunächst einmal die Nachrichten mit Melissa Eckstein und Frauke Keil.
Esslingen. Wer asylsuchende Kinder oder Jugendliche in deutscher Sprache unterrichtet, weiß, wie engagiert und motiviert diese jungen Flüchtlinge sind. 2015 erwartet die Landesregierung von Baden-Württemberg etwa 18.000 schulpflichtige Kinder, die bei uns eine Zukunft suchen. Jedes Kind hat nach unserer Landesverfassung ein Recht auf Erziehung und ist laut Artikel 11 zum Schulbesuch berechtigt, auch während das Asylverfahren läuft und vorbereitende Sprachkurse besucht werden. Viele werden vom Kinderarbeiter zum Auszubildenden und bereichern unser Schulleben. Sie werden bei sinkenden Schülerzahlen wirtschaftlich integriert und benötigt. So berichtete die Südwestpresse von Josef, der nie eine Schule besuchte in Afghanistan, als Schuhmacher arbeitete und nun nach einem erfolgreichen Hauptschulabschluss einen Ausbildungsplatz als Installateur fand. Zuvor absolvierte er ein Vorqualifizierungsjahr mit Schwerpunkt Spracherwerb und Berufsorientierung in Esslingen. Natürlich müssen Kinder, die als Bootsflüchtlinge kamen, auch entsprechend psychologisch betreut werden, wenn sie ihre Traumata überwinden wollen. Kultusminister Stoch, SPD und die Schulverwaltungen investieren allein in diesem Jahr zusätzlich 10 Millionen Euro, um die Flüchtlingskinder aus Syrien, Gambia, Afghanistan, Irak oder Eritrea zu integrieren.
Freiburg. Die Eurokrise und die folgende Wertsteigerung des Franken versetzt viele Schweizer Bauern in die Lage, auf grenznahen Gebieten landwirtschaftliche Nutzflächen aufzukaufen, die ihren deutschen Kollegen fehlen, da sie in der Regel weniger Geld zur Verfügung haben. Insbesondere im Kreis Waldshut am Hochrhein verkaufen Grundstücksbesitzer das knappe Land an reiche Schweizer Bauern und Landwirte wie Familie Büchel aus einem Aussiedlerhof in Stühlingen verdienen ihre Existenz und Zukunft. Sie betreiben mit 100 Hektar Land Milchwirtschaft mit 90 Milchkühen und einer Biogasanlage, bräuchten aber weitere 150 Hektar für die Zukunft der beiden Söhne. Das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz erlaubt die Pacht und den Kauf und gestattet sogar, landwirtschaftliche Erzeugnisse zollfrei in die Schweiz einzuführen, wenn die Agrarfläche maximal 10 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Der Versuch des Landwirtschaftsministeriums, deutsche Landwirte durch verschärfte Regelungen von Wettbewerbsverzerrungen zu schützen, wurde vom Europäischen Gerichtshof untersagt. Der neoliberale Kapitalismus führt hier dazu, dass viele bäuerliche Familien in ihrer Existenz bedroht sind und es weichen statt wachsen heißt.
Tübingen. Viele Ausstellungen und Aktionen sind in öffentlichen Gebäuden wie Schulen nicht möglich. Ursache dafür sind übertriebene Brandschutzbestimmungen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer-Gröne hat dies als Brandschutzirrsinn bezeichnet, weil, so Palmer, da viele praxisferne bürokratische Regelungen enthalten seien. Als Beispiele nennt er die Schließung einer Kleinkunstbühne in einem Gewölbekeller oder das Schloss Hohentübingen. Berühmt ist auch der Stuttgarter Fernsehturm, der wegen angeblich mangelnden Brandschutzes seit 2013 geschlossen ist. Natürlich hat Brandschutz allerhöchste Priorität, denn Brandherde und Unfälle wie in Backnang oder Titisee-Neustadt zeigen die Notwendigkeit bestmöglicher Vorsorge. In Baden-Württemberg ist die Zahl der Toten durch Unfälle von 71 auf 40 im Jahr 2013 zurückgegangen. Insgesamt starben 3.380 Menschen an Unfällen. Oft gibt es pragmatische und kulturell sinnvolle Maßnahmen bei Baugenehmigungen oder in Altbauten, die aber von rigiden, dogmatischen Brandschutz verhindert werden. Der Gemeindetag benennt 4 Kritikpunkte. Brandschutz kollidiere mit anderen Regeln, wie etwa Denkmalschutz, verhindere pragmatische Lösungen durch die Bauämter, gebe Projektgegnern gelegentlich Argumente gegen Bauvorhaben und die personelle Knappheit verzögere Bauvorhaben bei Beachtung aller Regulierungen. Kosten und Nutzen des übertriebenen Brandschutzes seien nicht zu rechtfertigen.
Stuttgart. Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die Gleichstellung von Männern und Frauen entwickelt, obwohl religiöse Eiferer dagegen waren und die katholische Kirche an der Frauendiskriminierung durch Pflichtzölibat festhält. Und auch nach der Zeit des Nationalsozialismus waren homosexuelle Menschen wie andere sexuelle Minderheiten von konservativen Mehrheitsgesellschaft verfolgt und von Strafen bedroht, etwa durch den Paragraphen 175. Nachdem die grün-rote Landesregierung mit der verfassungswidrigen Diskriminierung Schluss machen und die Bildungspläne endlich auf einen zeitgemäßen Stand bringen möchte, mobilisierten christliche Randgruppen mit etwa 4000 Teilnehmern in Stuttgart erneut gegen Toleranz und Menschlichkeit mit der Behauptung, den Kindern würden falsche Leitbilder über Ehe, Familie und Sexualität beigebracht. Jene Ewiggestrigen, die jahrzehntelang ihre Mitmenschen diskriminierten und den sexuellen Missbrauch ignorierten, erhebten sich nun gegen Aufklärung und sachliche Argumente, wobei sie Jesus benutzen, der sich, soweit bekannt, für alle Verfolgten und Randgruppen einsetzte. Der katholische Weihbischof Renz aus Rottenburg sieht gar die Verbindung zwischen Mann und Frau in Gefahr. Dazu gehören auch AfD-Aktive und evangelische CDU-Mitglieder. Diese Homophoben wollen die Gleichstellung verhindern und die angeblich konservativen Werte verteidigen. Daran rüttelt kein Mensch, aber religiöser Eifer verblendet ihren Blick auf die realen gesellschaftlichen Entwicklungen und Bedürfnisse.
Das waren die Nachrichten bei Fokus Südwest. Nach etwas Musik geht es weiter mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung. Auf ihrem Parteikonvent hat sich die Bundes-SPD, wenn auch unter parteiinternem Druck, dafür entschieden, mit dem Koalitionspartner CDU/CSU im Bundestag für die Vorratsdatenspeicherung zu stimmen. Es soll dem Zweck dienen, Verbrechen und Terrorismus zu bekämpfen, steht aber wahrscheinlich im Widerspruch zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der die EU-Richtlinie zu Vorratsdaten im April 2014 gekippt hatte. Da hieß es, dass das ansatzlose wie massenhafte Speichern, Zitat, ohne irgendeine Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme gegen Grundrechte verstoße. In Baden-Württemberg könnte das Thema möglicherweise zu Spannungen in der Koalition führen. Allerdings ist dabei die Frage, inwieweit die Landespolitik bei der Umsetzung überhaupt Gestaltungsfreiheit hat. Die Grünen lehnen die Vorratsdatenspeicherung jedenfalls ab. Das ergab die Nachfrage beim grünen Landtagsabgeordneten Alexander Salomon, mit dem Ralf Snurawa für Fokus Südwest sprach.
Herr Salomon, die Grünen neigen eher nicht dazu, Vorratsdatenspeicherungen zuzustimmen. Was ist denn die Haltung der Grünen zu dieser Frage?
Ja, nicht dazu neigen ist noch untertrieben. Also wir lehnen die Vorratsdatenspeicherung, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung, die jetzt auch schon wieder durch die Bundesregierung propagiert, lehnen wir strikt ab, weil wir glauben, das ist die Umkehr der Unschuldsvermutung. Es ist auch aus unserer Sicht Anschlag fast schon auf die informationelle Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen, an jeden Einzelnen. Von daher lehnen wir diesen Gesetzesentwurf, wie auch schon beim ersten Versuch in Deutschland, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung einzuführen, strikt ab.
Lassen Sie mich noch mal kurz nachfragen, was bedeutet die Vorratsdatenspeicherung eigentlich so, wie sie jetzt beschlossen werden soll?
Na, wie sie jetzt beschlossen werden soll, bedeutet es, dass wirklich jeder Telekommunikationsverkehr gespeichert werden soll, also auch Profile rein theoretisch vom Menschen abgespeichert werden, wann haben sie wo, mit wem telefoniert, nicht was telefoniert worden, das muss man einschränkend natürlich auch sagen, aber es reicht schon, wenn man sieht, aus solchen Informationen, was man da wiederum an Informationen über die einzelne Person herausfinden kann, ist das schon immens. Und von daher ist es meines Erachtens nicht hinnehmbar. In einem Staat, der selber immer propagiert, wir müssen Datenschutz und das Persönlichkeitsrecht hochhalten, da ist ja Deutschland führend, ist es meines Erachtens ein Verhalten, was nicht nachvollziehbar ist, wenn die Politik gerade in diesem Feld das ganz anderes tut, als sie den Bürger, der Bürgerin vorgibt, was sinnvoll ist.
Jetzt haben das ja auch viele bei der SPD so gesehen, aber nicht genug offensichtlich, denn die SPD hat sich ja dafür entschieden, mit der CDU zusammen für die Vorratsdatenspeicherung zu stimmen im Bundestag. Jetzt ist die SPD gleichzeitig Koalitionspartner der Grünen im Land. Wie geht man da als Grüne jetzt zukünftig damit um?
Ja gut, erstmal muss man natürlich sehen, dass es eine Entscheidung auf Bundesebene ist. Es ist natürlich jetzt schade und aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung gewesen, dass man der Vorratsdatenspeicherung jetzt schon wieder zugestimmt hat, sogar mit mehr Prozent als bei der ersten Entscheidung, die die SPD hatte, bei der ersten Einführung der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung. Danach muss man sehen, es ist jetzt erstmal wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, keine Landesaufgabe in dem Sinne, dass wir dem Gesetz zustimmen müssten. Also da werden die Länder nicht gefragt. Also deswegen ist die Entscheidung jetzt noch nicht heruntergebrochen, in Stuttgart zu treffen in dem Sinne. Natürlich muss man auch sagen, das will ich nicht außen vor lassen, es geht darum, wird es Ausführungsgesetze für die Landespolizeigesetze geben. Das wird ja auch wahrscheinlich so sein. Und da muss man sich natürlich darüber unterhalten, wie setzt man das Ganze um. Aber ob wir dann überhaupt Spielraum haben, in dem Maße, ob wir da überhaupt in einer Weise so oder so entscheiden können, das bleibt auch fraglich. Also von daher würde ich jetzt erstmal sagen, wir haben unsere Meinung hier, die SPD hat auch Vorkämpfer vor allem, denn bei sich hier in Baden-Württemberg, die Vorratsdatenspeicherung wollen, aber wir entscheiden das jetzt nicht hier in Stuttgart, nicht in Baden-Württemberg, sondern es wird in Berlin entschieden und da hat die Große Koalition mit der Hilfe der SPD jetzt sich durchgesetzt.
Hat es denn im Vorfeld zu der Entscheidung bei der SPD auch Gespräche jetzt zwischen Grünen und SPD-Mitgliedern gegeben, wie man sich da verhalten soll?
Naja, auf lokaler Ebene hat es natürlich schon gegeben. Ich habe auch mit vielen Bekannten, Freunden, die SPD-Mitglieder sind, gesprochen, hatte ihnen natürlich meine Sicht der Dinge dargelegt. Ich glaube auch, dass es angekommen ist, aber es wurde so zugespitzt bei der SPD mit, das ist die Frage darüber, ob wir überhaupt regierungsfähig sind. Sigmar Gabriel hat dann auch seinen Rücktritt fast schon indirekt angekündigt, falls eine Abstimmung schief geht aus seiner Sicht. Und was man jetzt im Nachhinein hört, ob das so geschehen ist, kann ich nicht einschätzen. Aber dass auch einzelne Konvent-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch unter Druck gesetzt worden sind, dann spricht es natürlich schon Bände. Ich glaube, die Frage wurde einfach zu hoch angesetzt von der SPD selbst und jetzt kommt man leider nicht mehr runter von dem, was man selber gesetzt hat.
Wie ist es denn mit Landesinnenminister Gall? Man hat da nicht so das Gefühl gehabt, dass der jetzt unter Druck gesetzt wurde, oder?
Ja gut, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, auf ihn kommt es ja in Anführungsstrichen am Schluss nicht an. Wir haben all die Jahre jetzt natürlich auch mit der Koalition in Stuttgart immer wieder drüber gestritten, weil der Innenminister natürlich eine ziemlich klare Meinung hat zum Thema Vorratsdatenspeicherung und die auch an der auch manchmal unpassendsten Stelle und zur unpassenden Zeit propagiert hat. Und das hat natürlich uns auch herausgefordert. Aber ich kann es nur nochmal sagen, es kommt am Schluss jetzt nicht darauf an, ob Reinhold Gall die Vorratsdatenspeicherung möchte und wir es nicht möchten. Das wird im Bund entschieden, das wurde jetzt von den SPD-Mitgliedern entschieden und damit wird die Vorratsdatenspeicherung wohl, wenn es jetzt nicht nur ein Wunder passiert, im Herbst eingeführt werden in Deutschland.
Wie sehen Sie das dann für die Zukunft? Die Grünen wollen ja irgendwann auch im Bund an die Regierung wiederkommen. Wird es ein Problem sein, dieses Thema Vorratsdatenspeicherung in der Zukunft? Weil egal mit welchem größeren Partner man verhandeln möchte, SPD oder CDU, beide sind ja offensichtlich dafür.
Ja, jetzt hoffen wir erstmal, wenn sie denn wirklich kommt, die Vorratsdatenspeicherung, dass man natürlich dann dagegen klagen wird und dass die Gerichte wie beim ersten Mal und auch bei der EU-Richtlinie dann sagen werden, das ist nicht vereinbar mit den Grundrechten in Deutschland und auch mit der Prinzipien auf EU-Ebene, dann ist, glaube ich, das Thema abgeräumt, dann das wäre das Beste aus meiner Sicht. Aber dann sollte man es auch für alle in Anführungsstrichen lassen. Wenn es nicht so ist, wird es ein Problem werden. Eine Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung, da werden sie wahrscheinlich die großen Volksparteien, wie sie selber dann nennen, werden wahrscheinlich dann nicht zustimmen. Also von daher, das sehe ich schon als Problematik an, aber dann müssen sie natürlich auch eine grüne, bürgerrechtsfreundliche Politik durchsetzen in dem Fall. Und ich meine, die Argumente haben wir von unserer Seite. Ich bin gespannt, ob es wirklich zu dieser zeitlichen Beschränkung der Vorratsdatenspeicherung des Gesetzes kommt, wie die SPD das jetzt ansinnt, und dass man dann auch eine richtige Evaluation dieses Gesetzes macht, also sagt, hat es wirklich was gebracht? Hat es nichts gebracht? Warum hat es nichts gebracht? Oder wenn es was gebracht hat, was hat es genau gebracht? Das sind ja Fragen, die wurden auch beim ersten Mal nicht geklärt. Da gibt es eine Studie, Max-Planck-Institut in Freiburg hat dazu etwas geschrieben, geforscht. Die kam zum Schluss, dass die Vorratsdatenspeicherung in der Zeit, in der sie in Deutschland gegolten hat, nichts gebracht hat. Also nicht zumindest nicht den Ansinnen, was man hatte, Terrorismus, organisierte Kriminalität, in den Feldern, dass man da viel erreicht hat. Und das war eben nicht so. Und da bin ich meines Erachtens immer noch der Meinung, dass die technischen Gegebenheiten der heutigen Zeit noch viel weiter vorangeschritten sind. Und die, die man erwischen will, organisierte Kriminalität vor allem, die sind technisch so versiert in ihren Verbrechen, dass die nicht darunter fallen werden. Es wird eher das Gegenteil wahrscheinlich sogar passieren, dass Anonymisierungsdienste in dem Fall und harte Software dazu, dass die natürlich einen Aufschub erleben werden in den Bereichen, die sich jetzt davor schützen wollen, durch Vorratsdatenspeicherung durchleuchtet zu werden.
Sie hörten den Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags Alexander Salomon von den Grünen im Interview mit Ralf Snorawa. An dieser Stelle bitten wir, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen.
Seit 1995 gingen allein in Baden-Württemberg 4 freie Radios auf Sendung. Aktuell gibt es 9 ausstrahlende Radiosender, die nicht kommerziell und vorwiegend ehrenamtlich arbeiten. Im Ländle sind sie in der Assoziation Freier Gesellschaftsfunk, kurz AFF, zusammengeschlossen. Über diesen Verband versuchen die freien Radios Einfluss auf medienpolitische Entwicklungen zu nehmen und sich gegen, ihrer Meinung nach, Fehlentwicklungen zur Wehr zu setzen. Miro Ruf hat für Fokus Südwest Joachim Stein, einen der derzeit 3 Sprechern der AFF, interviewt. Ein Gespräch über die Vergangenheit wie die Zukunft der freien Radios.
Wenn man 100 Menschen auf der Straße fragt in Baden-Württemberg, was ein freies Radio ist, was würdest du denken, wie viele könnten auf diese Frage nach 20 Jahren antworten?
Das hinge davon ab, wo du fragst. Also ich sage jetzt mal so, wenn du, sagen wir mal, in Konstanz fragst, wirst du vielleicht 2 finden, die das wissen. Wenn du jetzt in Freiburg fragst, könnte die Ausbeute erheblich größer sein. Ich schätze mal, da dürfte sie bei 30-35% liegen. Weil es hängt immer davon ab, wie stark so ein Radio in der Community verankert ist und welchen Einzugsbereich es hat. Wir sind zwar, gelten zwar landesweit so als Schiene, die alle möglichen Subkulturen bei sich integriert, aber so richtig breite wirkend bekannt sind wir nicht. Auch nach 20 Jahren nicht. Vielleicht reichen da einfach 20 Jahre nicht.
Welche Rolle hatten die AFF, dessen Sprecher du ja bist, bei der Gründung der freien Radios gespielt?
Die ist eigentlich erst in der Gründungsphase der freien Radios entstanden, wenn man mal von RDL absieht. Die Überlegung seinerzeit war, die kam hauptsächlich von Radio Dreieckland, dass wenn wir gerade dabei sind, ein ganzes Netz freier Radios hier in Baden-Württemberg on air zu kriegen, dass man dann da auch eine wirksame Landesvertretung der LFK gegenüber benötigt. Also ist auch erst 1993 im Kontext dieser, 92 war es, im Kontext dieser Antragstellung auf Lizenzen tatsächlich erst die AFF gegründet wurde.
Jetzt, 20 Jahre, nachdem ja ein Großteil der freien Radios in Baden-Württemberg existiert, was haben die freien Radios erreicht in dieser Zeit?
Also was sie erreicht haben, ist, dass auf jeden Fall Subkulturnische sich gut repräsentiert fühlt und auch ein Gehör findet. Was wir erreicht haben, ist, dass Migrantinnen-Communities dieses Medium entdeckt haben für sich und da entsprechend nutzen. Wir haben jetzt auch bei verschiedenen Radios gute Kontakte zu Schulen und machen da Projekte an und mit Schulen. Und es gibt doch eine relativ große Menge von Menschen, die ehrenamtlich bereit sind, sich mindestens einmal in der Woche vor ein Mikrofon zu setzen und ihre Botschaft der Welt zu verkünden. Das finde ich an sich eine ganz gute Idee. Sie sind vor allem, ich sage mal, in Fachkreisen auch bekannt, und das Staatsministerium hat ja in seiner letzten Antwort auf Anfrage von den Grünen deutlich gemacht, dass sie ein unverzichtbarer Bestandteil der Medienlandschaft in diesem Land sieht.
Man ist ja vor allem in der Anfangszeit auch mit dem Anspruch gestartet, eine gewisse Gegenöffentlichkeit zu bilden. Mhm. Ist man diesem Anspruch gerecht geworden über die Zeit?
Punktuell sicher. Es ist halt auch ein bisschen was. Man müsste, es gibt noch keine Grundverständigung darauf, was Gegenöffentlichkeit denn ist. Das wird in Freiburg sicherlich ganz anders verstanden wie in Ulm und in Ulm sicherlich ganz anders verstanden wie in Lörrach oder in Freudenstadt. In Lörrach oder in Freudenstadt sind es hauptsächlich so lokal bedingte Geschichten, die man dann da versucht on air zu bringen und Dinge, die so lokal bedeutsam sind, da tatsächlich mal ein Sprachrohr zu verschaffen. Das reicht da schon für Gegenöffentlichkeit aus. Wenn ich mir jetzt die Unistadt Freiburg angucke, da ist Gegenöffentlichkeit was ganz anderes. Da geht es um politische Inhalte, da geht es darum, zu bestimmten Mainstream-Geschichten in der Stadt eine Gegenposition zu erarbeiten. Insofern denke ich, ist das von Stadt zu Stadt unterschiedlich.
Haben sich die freien Radios vielleicht auch rückblickend jetzt selber was vorzuwerfen, beziehungsweise was man sagt, das hätte man vielleicht anders machen können, man hätte vielleicht dort, sieht man mehr Entwicklungspotenzial, das hätte man ausbauen können, oder wie siehst du die Entwicklung?
Also ich sehe es ja eigentlich nicht negativ. Wir sind ständig im Kontakt, wir haben auch eine hohe Diskursfähigkeit, wo es denn hingehen soll. Es hat jedes Radio meiner Ansicht nach sein eigenes Profil entwickelt, das durchaus auch erkennbar ist, wenn auch jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit. Insofern glaube ich, macht es durchaus Sinn, da auch zu sehen, dass es dort weitere Entwicklungen gibt und auch nach vorne gehen wird. Es gibt jetzt Vernetzungen in Richtung Stadt oder Staatsgesellschaft, ja, wo man dann da durchaus auch entsprechend gefordert und gefördert wird. Insofern glaube ich, dass doch eine wichtige Funktion da ist, und da denke ich schon, dass die freie Radios, wenn es nicht gegeben hätte, fehlen würden.
Du hast die Debatten und die Themen angesprochen, die ja da auch nie ausgehen. Was ist aktuell das Thema, das die AFF beschäftigt?
Im Moment geht es hauptsächlich erst einmal um Internas. Wie arbeiten wir? Weil da ist, was die Struktur anbelangt, schon eine Weile ein bisschen Sand im Getriebe. Nämlich, wie häufig treffen wir uns? Was sind unsere Inhalte? Wollen wir medienpolitisch was bewegen? Und dann, was halt sozusagen in der Struktur schon verankert ist, ist, wie die Gegenöffentlichkeit wo verstanden wird. Es gibt Radios, die sagen, wir müssen da gegenüber der Verwaltung immer in Hab-Acht-Stellung gehen und deutlich machen, dass wir eine andere Position vertreten, medienpolitisch. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen mit der Verwaltung arbeiten und brauchen die aber an unserer Seite. Und das ist so ein interner Streit, den gibt es schon lange und der wird auch, glaube ich, nie ganz bis zu Ende ausgestanden sein. Insgesamt ist es wichtig für uns, dass wir weiter solidarisch miteinander sind und dass wir gucken, dass die Wertschätzung untereinander erhalten bleibt. Die wackelt manchmal ein bisschen.
Welche Bedeutung haben die freien Radios für die Gesellschaft?
Also ich persönlich denke, dass sie eine wichtige Funktion haben, weil wir es tatsächlich schaffen, punktuell zu bestimmten Dingen diese Form der Gegenöffentlichkeit herzustellen. Also ich kann mich erinnern, als es in Stuttgart diesen schwarzen Donnerstag am 30. September 2011 gab, 10, Entschuldigung, da waren Leute vom freien Radio mittendrin und haben da aus dieser Demo berichtet. Das hat kein anderes Radio. Und insofern denke ich, gibt es da durchaus punktuell Situationen, wo wir inmitten des Geschehens sind und durchaus da auch Partei ergreifen können und Bericht erstatten können zu bestimmten Dingen, wie sie eben nachher nicht in der Zeitung stehen oder auch nicht im offiziellen Rundfunk vertreten werden.
Zum Schluss die Frage, wie immer, Zukunftsausblick. Werden wir in Zukunft ein Mehr oder ein Weniger an freien Radios haben?
Das ist eine Frage, die kann ich eher schlecht einschätzen. Ich würde mal behaupten, Initiativen gäbe es genug, wenn es denn genügend Fördergelder gäbe und die Leute auch wüssten, wie man sowas macht. Der Verwaltungsaufwand, um zu einer Lizenz zu gelangen, ist doch ein erheblicher. Weil man muss da ziemlich viele Hürden überwinden und muss einen Antrag schreiben, der hat so 30, 35 Seiten und das ist alles freihändig geschrieben, da gibt es keinen Leitfaden, an dem man sich langhangeln muss, nur Leitfragen, an denen man sich abarbeitet. Und das ist halt eine relativ hochschwellige Geschichte, da muss man sich schon dann nicht nur einen Tag hinsetzen, sondern eine ganze Woche und dann viel Hirnschmalz verwenden, um da seine Gedanken zu Papier zu bringen und auch in einigermaßen sicherzustellen, dass man da einen stringenten Gedanke durchzieht für so ein Radio. Das ist aufwendig. Dann kommt noch dazu, dass die Frequenzfrage ungeklärt ist und was immer wieder als Damoklesschwert über uns hängt, ist die Frage der Digitalisierung. In den jetzt neu aufgelegten Bescheiden ist ja überall ein Widerrufsvorbehalt drin, sollte die Rundfunklandschaft komplett auf DAB beispielsweise umgestellt werden.
Ende offen,
ja. Also sprich, wir sind jetzt die nächsten 10 Jahre lizenziert, das ist fix, ja. Das heißt, so lange können wir auf UKW senden, es sei denn, es fällt der Landesregierung oder wem auch immer ein, zu sagen, wir schalten UKW für den privaten kommerziellen und für den NKL-Rundfunk ab und verlagern die entweder ins Netz oder verlagern die auf DAB Plus oder wo auch immer hin. Dieser Widerrufsvorbehalt ist da.
Sie hörten ein Interview mit Joachim Stein, einer der Sprecher der AFF, dem Interessensverband der neuen freien Radios in Baden-Württemberg, über die Bedeutung und die Entwicklung der freien Radios im Südwesten. Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de. Moderation und Redaktion Melissa Eckstein, Frauke Keil, Ralf Snoraba und Miro Ruff.